你好，
China。
Mein Name ist Sven Meyer.
Und ich bin Andi Jans.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ni Hao, der China-Podcast mit
Sven Meyer
und Andi Jans. Und Andi, dich begrüße ich natürlich auch. Und ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge, die wir jetzt hier gleich aufnehmen. Und wir haben einen fantastischen Gast dieses Mal dabei, einen wirklichen Spezialisten. Und ich freue mich sogar so, dass ich hier, die Zuhörerinnen und Zuhörer können es leider nicht sehen gerade, mir sogar zur Feier des Tages einen Teebeutel in heißes Wasser gemacht habe. Ist das nicht fantastisch?
Oh Mann. Ja, ja, da kriege ich einen leichten Ausschlag, wenn ich das höre, dass du zu einer Folge, die über wirklich die große chinesische Teekultur irgendwie geht, dir so ein Teebeutel, einen Faden irgendwie in eine Tasse heißes Wasser wirfst. Aber alles gut, Sven. Heute, glaube ich, wirst du ganz besonders ein bisschen was, ich weiß, glaube ich, ein ganz bisschen mehr, auch nicht wahnsinnig, vielleicht mal ein ganz kleines bisschen mehr über Tee als du und mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Also ich bin sehr gespannt, denn wir haben einen hochinteressanten Gast zu Gast, der sich wirklich mit Tee auskennt. Er betreibt ein Teehaus und einen Online-Shop, auf dem Tee und alle möglichen Sorten von Teezubehör angeboten werden und sein Teehaus bietet alle möglichen Arten von Veranstaltungen rund um das Thema Tee an. Und wir begrüßen recht herzlich Herrn Georg Tam, den Inhaber von Chardao China Tea und Art in Brenzbach im Odenwald. Herzlich willkommen. Ja, lieber Herr Tam, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ni hao.
Ni hao.
Gleich vorweg, wer sind Sie? Was ist Chardao China Tea und Arte?
Ich bin jemand, der seit vielen Jahrzehnten mit China irgendwo verbandelt ist, privat wie früher auch beruflich. Seit 2010 jetzt sehr eng im Bereich der Teekultur. Seitdem befasse ich mich ausschließlich mit Tee 7 Tage in der Woche. Und seit 2013 habe ich ein chinesisches Teehaus, das ich zuerst in Neu-Isenburg in der Nähe von Frankfurt eröffnet habe, dann anschließend nach Frankfurt gezogen, durch Corona dann leider, aber von Frankfurt weg musste, heute im Odenwald. Und heute ist das Chardao eine GmbH, an der auch unter anderem 3 chinesische Teebauern beteiligt sind.
Okay. Wie kamen Sie denn zum Thema Tee und warum ja auch, Sie haben sich ja spezialisiert, das kann man ja schon sagen, auf chinesischen Tee. Wie kam das?
Also das ist erstmal natürlich die Nähe zu China, weil ich sehr häufig in China war. Mein bester Freund ist Chinese. Wir haben in England zusammen studiert vor einigen Jahrzehnten. Und in China, ich war in der Luftfahrt tätig, also mehr technisch orientiert, Flugzeugbau, Flugsimulatorbau und so weiter. Aber ich bin von Hause aus eigentlich eher, komme ich von der philosophischen Seite. Ich habe Anglistik, Germanistik, Philosophie und Geografie studiert. Und in China habe ich mich dann immer so ein bisschen um Kunst und Kultur gekümmert oder versucht, sie kennenzulernen, zu verstehen. Auf dem Wege habe ich sehr viele Künstler kennengelernt in China. Und über die Künstler wiederum habe ich dann den Zugang zu sehr hochwertigen Tees und auch zur Teekultur entdeckt, was dann im Prinzip meine Neugierde geweckt hat, so dass ich dann irgendwann, nachdem ich auch nicht mehr so großes Interesse daran hatte, in der Industrie weiterzuarbeiten, mich dann komplett den Tee verschrieben habe, weil der Tee in Europa in der Form, wie man es im Kontext der chinesischen Kultur versteht, einfach nicht so bekannt ist. Und deswegen habe ich gesagt, das ist jetzt mein Lebensinhalt, den Menschen die Teekultur näher zu bringen, weil ich glaube, dass die Teekultur den Menschen einfach sehr viel bringen kann, sodass ich mich ausschließlich dann um Tee und Teekultur gekümmert habe. Und wenn ich das als letzten Einschub noch sagen kann, habe mich dann auch ausschließlich auf chinesische Tees fokussiert und auf die Geschichte der chinesischen Teekultur, mit kleinen Abschweifungen selbstverständlich, also auch über Rezeption des Tees in Europa oder Japan und so. Aber alles, was mit Tee zu tun hat, kommt im Prinzip aus China. Alles hat seinen Ursprung in China, ob das die japanische Teekultur ist oder was auch immer.
Stichwort Teekultur. Erzählen Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal ein bisschen über die Bedeutung von Tee in China. Sie haben eben das Thema Kunst erwähnt, den Ursprung des Tees. Was bedeutet Tee für die Chinesen und was bedeutet Tee in China?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Es gibt 1,4 Millionen Chinesen. Milliarden. Der Tee ist in China 1,4 Milliarden Chinesen. Der Tee ist seit, heute geht man davon aus, seit ungefähr 6.000, 7.000 Jahren bekannt. Also gängig ist meistens die Information, dass man den Tee ungefähr vor 5.000 Jahren kennengelernt hat in China. Aber wahrscheinlich ist das noch länger her. Und diese Frage ist insofern nicht ganz zu beantworten, weil wir immer dann auf bestimmte soziale Gruppen schauen müssen. Und jede dieser sozialen Gruppen hat natürlich so seinen eigenen Fokus. Da haben wir die große Masse der Chinesen, für die ist Tee erstmal ein Nationalgetränk. Das geht natürlich im Zuge von Globalisierung ein Stück weit auch verloren. Es wird vermischt mit anderen Sachen. Also die Kaffeekultur ist sehr stark dann nach China importiert worden. Also Starbucks an jeder Ecke in China, ja, haben also sehr viele Teehäuser zurückgedrängt. Das ist eine, also Nationalgetränk als solches. Das zweite ist, dass sich dann heute sehr viele Chinesen wieder mit Tee befassen, weil das ist auch eine Identifikation. Identifikation mit der eigenen Kultur. Man ist stolz auf 5000 Jahre Kulturgeschichte und dazu gehört nun mal der Tee. Einige andere Dinge auch, aber eine der ganz essentiellen Sachen ist auch dabei der Tee. Und das wird jetzt einfach auch sehr stark wieder gelebt. Und zwar auf jeder Ebene, ob das jetzt politisch betrachtet wird oder wie auch immer. Das ist ein ganz, ganz wichtige, ein ganz wichtiges Identifikationsmerkmal. Dann kommt dazu, dass wir Teekultur betrachten müssen aus der Brille derjenigen, die im Prinzip relativ reich sind. Und wir wissen, dass in China mittlerweile auch sehr viele vermögende Menschen leben, die auch sehr viel Geld ausgeben können. Und Dinge aus der Teekultur, sei es sehr teure, sehr seltene Tees selbst, sei es Teezubehörer, ob neu gefertigt oder historische Mittel, kosten sehr viel Geld und viele identifizieren sich dann über den Kauf solcher Dinge damit. Und dann haben wir als letzte Gruppe im Prinzip das, und das ist das, was mich dann am meisten interessiert, Teekultur in einem umfassenden kulturell-philosophischen Sinne, wo wir dann die verschiedenen philosophischen Säulen haben. Also einmal das konfuzianische Element, das im Prinzip das soziale Element, für das soziale Element steht. Dann haben wir das taoistische, der Bezug zur Natur. Und das dritte ist dann das buddhistische oder zen-buddhistische Element. Und die Träger dieser Dinge, das sind hauptsächlich Intellektuelle, die das auch leben, die das verstehen und leben. Und das heißt, dahinter steht Respekt gegenüber der Natur, Respekt gegenüber anderen Menschen, Teepflücker, Teepflückerin, wir, wenn wir gemeinsam Tee trinken, aber auch meditative und kommunikative Elemente. Das sind sehr bedeutsame Dinge, die sehr alt sind, aus quasi verschiedenen philosophischen Strömen, wenn man so will, Strömungen abgeleitet sind, aber die heute vielleicht bei der ganzen wahnsinnigen Problemlage, die wir international, global gesehen auch haben, vielleicht einfach umso wichtiger sind. Genau diese Dinge zu beherzigen, ja, also den Respekt gegenüber den anderen Menschen, den Respekt gegenüber der Natur, auch einmal runterkommen und vor allen Dingen auch richtig kommunizieren. Dazu gehört ja in erster Linie erst einmal anderen zuzuhören. Und genau dieses Zuzuhören oder Runterkommen, das haben wir ja komplett verlernt. Und vielfach sind Krisen, also auch wirklich ganz drastische Krisen, haben da ja auch ihre Ursachen. Schauen Sie in den Nahen Osten. Man hört sich einfach nicht zu. Man ist gar nicht bereit, sich zuzuhören. Wo sollen da Lösungen herkommen, wenn das nicht geschieht? Das ist im Großen so wie im Kleinen so. Und deswegen ist mein und auch bei uns, wir brauchen da nicht auf andere gucken, auch bei uns ist es teilweise so. Und deswegen sage ich, die Teekultur, dann richtig verstanden, richtig gelebt, kann jedem irgendwo eine Bereicherung sein. Und deswegen beschäftige ich mich so intensiv um Tee und nicht um den Verkauf von Tee, sondern wirklich um Teekultur. Der Tee, das Teezubehör sind dann sozusagen die Tools dazu, um das umzusetzen.
Ein sehr schöner Ansatz, wie ich finde. Ich möchte aber noch mal ein Stück zurück, was Sie davor noch gesagt haben. Wenn wir sind ja in Europa und hier ist wahrscheinlich eine der größten Tee-Nationen für mich Großbritannien. Die haben ihren Tee meist aus Indien, soweit ich weiß, gefährliches Halbwissen. Jetzt sagen Sie aber, der Ursprung von allem ist eigentlich China. Also wie kommt dann die Verbindung oder woher haben die Inder dann ihren Tee, den sie dann später nach Europa gebracht haben? Erzählen Sie da mal so ein bisschen drüber. Wie kommt das zustande?
Jetzt muss ich leider den Engländern ein wenig auf die Füße treten. Und als ehemals Anglophiler, weil ich hatte Ihnen ja eingangs gesagt, dass ich auch mal Anglist war und sehr viel Zeit auch, weil auch Geografie mein Schwerpunkt, die britischen Inseln waren, ich sehr häufig da war. Aber ich muss an dieser Stelle jetzt doch die Geschichte bemühen und muss damit einigen Vorurteilen aufräumen. Erstens, grundsätzlich, Tee ist in China entstanden als Pflanze. Vor rund 50 Millionen Jahren am Südosthang des heutigen Himalaya. Damals gab es den Himalaya noch nicht. Ja, also dass Tee in Indien entstanden ist und so weiter, das stimmt alles nicht. Ja, Tee ist zwar hinterher auch in der Natur in Indien gefunden worden, aber mehr wahrscheinlich, weil er dort über kulturellen Austausch oder über natürliche Aussaat irgendwo dahin gekommen ist. Der Tee oder die Rezeption des Tees in Europa beginnt ungefähr vor etwas mehr als 400 Jahren. Ab 1600 wurde Tee im Prinzip nach Europa gebracht. Anfangs von den Holländern. Das waren die ersten, die den Tee nach Europa gebracht haben. Hinterher dann die Portugiesen. Die Portugiesen haben dann auch eine kurze Zeit den Welthandel im Prinzip beherrscht. Und das ist jetzt, was ich jetzt sage, ein sehr strittiges und kontrovers diskutiertes Thema. Gängige Meinung bislang ist bei den meisten, dass vor allen Dingen Tee dann hoffähig wurde und nach England kam ungefähr 6 bis 7 Jahrzehnte später, als Charles II. War das, glaube ich, mit Katharina von Braganza, einer portugiesischen Prinzessin, verheiratet wurde. Und durch die wurde der Tee im Prinzip dann in England eingeführt und er tauchte vorher schon in England auf, aber so wurde er dann hoffähig und ist dann schnell im Prinzip auch zu einem sehr beliebten Getränk in England geworden, aus dem dann halt auch sich der Afternoon Tea hinterher von Bradford und so weiter entwickelt hat. Dann muss man aber im weiteren Verlauf auf die Historie so ein bisschen schauen. Wir alle wir haben den Begriff Boston Tea Party im Kopf. Ja, hat was mit Amerika zu tun. Aber wenn wir jetzt auf Indien und China gucken und wie kommt der Tee eigentlich nach Indien, dann ist das 19. Jahrhundert enorm interessant. Tee wurde also dann ab 1660, 1670 bis zum Jahr 1800, Beginn des 19. Jahrhunderts, extrem beliebt. Der Tee musste aber auf einem langen Wege nach Europa gebracht werden. Und für den Tee mussten die Engländer dann sehr, sehr teure Silberdevisen bezahlen, in großem Maße. Und die Chinesen ihrerseits waren aber nicht bereit zu einer Art Warenaustausch. Sie waren, ich sage das jetzt mal flapsig mit meinen Worten, sie waren an westlichem Schnickschnack und technischem Gerät nicht interessiert, was die Europäer ihnen hätten geben können. Und das hat die Engländer eigentlich ziemlich gewurmt. Und so kamen sie dann irgendwann auf die Idee, Opium nach China zu bringen. Daraus haben sich im Prinzip die zwei Opiumkriege im 19. Jahrhundert entwickelt, die ja ein Desaster waren für England im Prinzip. Und danach, nachdem sich das immer noch nicht, ich sag mal, zugunsten der Engländer entwickelt hat, ist die East India Company, die mittlerweile sich dann zum Vorherrscher des Weltmarktes für Tee entwickelt hat, auf die Idee, einen Botaniker nach China zu schicken. Das war ein schottischer Botaniker namens Robert Fortune. Und der ist um das Jahr, also kurz vor dem Jahr 1850 dann in China gewesen, hat dann Teepflanzen geklaut. Gibt sogar ein Buch einer englischen Autorin, Sarah Rose heißt die, glaube ich. Und das Buch hieß How the English Stole the Tea from China and Changed World History oder so ähnlich war der Titel. Ja. Ich glaube, übrigens ein Titel, der dann hinterher auch mal geändert wurde. Ja. Und dieser Robert Fortune, das wissen wir über ein Reisetagebuch von ihm, der hat dann 20.000 Teepflanzen nach Indien gebracht und daraus hat sich dann begonnen, der Tee im Prinzip in Indien zu entwickeln.
Und so wird aus Halbwissen etwas Ganzes, Sven. Diese Frage habe ich nämlich für dich geschrieben. Mir war diese Geschichte so ein bisschen bekannt, hochinteressant.
Ich bin froh, einen Spezialisten hier zu haben. Sehr froh.
Sehr schön. Vielen Dank. Wir müssen ein bisschen aufräumen, glaube ich, auch was die Teearten angeht. Das ist ja bei uns, wenn man in Deutschland in den Supermarkt geht und generisch das Label grüner Tee irgendwo drauf sieht, eigentlich ein bisschen irreführend. Ne? Grüner Tee ist ja nicht einfach ein grüner Tee zum Beispiel. Und es gibt nicht nur drei Arten Tee aus China, sondern es gibt aberwitzig viele Arten. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Sie haben ja ein sehr tiefes Wissen, was das angeht. Was für Arten von grünem Tee gibt es und wie unterscheidet sich grüner Tee? Nehmen wir grünen Tee aus China. Wie unterscheidet er sich von dem, was wir sozusagen ganz generisch als Tee bezeichnen, Schwarztee?
Gut, es gibt sechs Teesorten. Ja? Das ist grüner Tee, weißer Tee, gelber Tee, blauer Tee, roter Tee und schwarzer Tee. Das, was wir als schwarzen Tee bezeichnen, das ist eigentlich kein schwarzer Tee, sondern das ist roter Tee. Die Teesorten unterscheiden sich anhand des Grades der Oxidation. Oxidation, um es ganz kurz zu formulieren, also in einer Pflanze befinden sich Zellsaft. Wenn ich die Zellblattstruktur zerstöre, also ich knicke das Blatt, ich zerreiße das Blatt, tritt Zellsaft aus und der Zellsaft reagiert mit dem Sauerstoff der Luft. Es kommt zur Oxidation und der Tee verändert sich. Ja, also das Phänomen kennen wir, wenn wir einen Apfel beißen, legen den Apfel zur Seite. Ja, der Zellsaft reagiert mit dem Sauerstoff der Luft, bekommt diese braunen Stellen. Geschmack und Aroma verändern sich, die Wirkung auf den Körper verändert sich und so weiter. Ein grüner Tee ist ein komplett nicht oxidierter Tee. Das heißt, da sind die Inhaltsstoffe genauso enthalten wie im Originalpflanzenblatt. Das macht man gängigerweise heute in China so, dass man nach dem Pflücken der Teeblätter, im Falle von grünem Tee sind das meistens eine Knospe und zwei junge zarte Blätter, den Tee welken lässt. Durch das Welken verliert das Teeblatt, das so leicht lederartig mit so einer festen Oberflächenspannung am Anfang ist, verliert das das Teeblatt 20-30% an Wasser, wird dadurch sehr weich und kann dann sehr schön bearbeitet werden. Und dann röstet man den Tee in aller Regel in einem Wok. Das sieht so aus wie so ein Wok vom Kochen, nur vom Durchmesser her wesentlich größer, aus schwerem Gusseisen. Und in diesem Wok wird der Tee sehr schnell kurz erhitzt. Und dadurch werden im Prinzip enzymatische Tätigkeiten deaktiviert. Und der Tee bleibt erstmal ohne Oxidation. Ja? Und dann ist der Tee im Prinzip schon fertig, wird dann sortiert und geht in verschiedenen Güteklassen in den Handel. Grüner Tee ist der größte Teil an Tees in China. Nahezu 70% des Tees in China ist grüner Tee. Das allermeiste bleibt übrigens auch in China. Ja. Das zweite ist dann der weiße Tee. Der ist ebenfalls nicht oxidiert. Der wird jetzt aber nicht geröstet in einem Wok. Durch das Rösten in einem Wok bekommt der Tee vom Aroma her so eine Röstnote sehr häufig. Ja, weil das ist ein sehr heißes Gusseisen, auf dem die Teeblätter gerieben werden, gerollt werden oder was auch immer. Dadurch bekommt er so spezifische Noten von diesem Röstvorgang. Ein weißer Tee wird im Falle einer sehr guten Qualität von weißem Tee einfach an der Sonne getrocknet. Deswegen hat der eher heuige Noten, grasige bis heuige Noten. Also unterscheidet sich komplett anders, obwohl intentionell auch nicht oxidiert. Von der Wirkung auf den Körper auch wieder genauso wie der grüne Tee. Hat viel Koffein und hat eine kühlende Wirkung auf den Körper. Ja, kühlende Wirkung, Stichwort die Wirkung auf den Körper, Yin- und Yang-Charakter spielt da eine richtige, wichtige Rolle. Das ist ja sehr wichtig in der traditionellen chinesischen Medizin, weshalb auch der Tee eine gewisse Rolle dort spielt. Der gelbe Tee ist intentionell dann auch nicht oxidiert, aber er wird im Gegensatz zum grünen Tee dann zusätzlich noch gedämpft. Das ist das, was die Japaner heute hauptsächlich mit grünem Tee machen. Und dadurch bekommt er nochmal so eine leicht fischig-algige Note. Gelber Tee unterscheidet sich dann vom Grünen eigentlich nur dadurch, dass er noch diese zusätzliche Aromanote hat und Geschmacksnote im Hinblick auf diese algigen Noten. Aber ansonsten von der Wirkung auf den Körper etc. viel Koffein, kühlende Wirkung. Das ist also die Gruppe der nicht und leicht oxidierten Tees, die allesamt in hochwertigen Qualitäten ausschließlich im Frühjahr geerntet werden. Dann haben wir die als Gegenspieler sozusagen die roten Tees. Das ist das, was im Westen hier schwarzer Tee genannt wird. Das bezeichne ich roter Tee, so wie das die Chinesen tun. Hongcha, ja, die Aufgussfarbe ist rot und deswegen sagen die Chinesen roter Tee. Und dieser Hongcha oder roter Tee, der ist zu 100% oxidiert. Alles, was jetzt zwischen dieser Gruppe der nicht oxidierten, leicht oxidierten und denen der vollständig oxidierten ist, ist die Gruppe der teiloxidierten Tees. Das sind die blauen Tees oder Oolongs. Synonyme. Teiloxidiert, blau und Oolong. Oolong heißt schwarzer Drache. Weil manche von den Oolongs Chinesen an kleine schwarze Drachen erinnern. Und dann gibt es noch die Gruppe der postoxidierten Tees. Das sind die Puas. Weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Das sind die eigentlich schwarzen Tees. Ja. Und da es eben diesen schwarzen Tee gibt, bleibe ich auch bei dieser Bezeichnung. Das ist der Grund dafür.
Vielleicht kein Zufall. Das ist auch meine Anschlussfrage. Puar, eine meiner Lieblingssorten. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich will dann auch gleich die Anschlussfrage daran. Habe ich entdeckt bei Ihnen sehr interessant, die Brenzbacher Puar-Gespräch. Also wenn Sie kurz noch mal ein bisschen mehr auf den Puar, vielleicht auf die Geschichte eingehen. Was ist das für ein Tee? Was bedeutet der? Wie sieht der aus? Und warum gibt es zu diesem Tee oder rund um diesen Tee bei Ihnen Gespräche?
Also Puar ist, insgesamt ist Tee sehr unbekannt hier. Wir kennen nur das, was wir von unserer eigenen Teesozialisation über Tee wissen. Das ist hauptsächlich England, Indien assoziiert. Ja. Puar ist eine eigene Varietät des Tees. Also es gibt die Teepflanze in zwei Varietäten. Das Schöne am Tee ist ja, und das ist das Faszinierende, es gibt Hunderttausende von Aromen und Geschmäckern mit unterschiedlichen Wirkungen, ja, aber alles von einer Pflanze. Aber diese eine Pflanze gibt es in zwei Ausprägungen oder zwei Varietäten. Das eine ist Camellia sinensis varia sinensis, das ist die kleinblättrige oder chinesische oder ostchinesische Variante. Das ist der Tee oder der Teestrauch, den wir so meistens von den herkömmlichen Bildern über Teegärten kennen. Das andere ist Camellia sinensis varia assamica. Hat erstmal nichts mit Assam zu tun, sondern ist eine Namensgebung aus dem 19. Jahrhundert von einem deutschen Botaniker. Und das ist die großblättrige Teepflanze. Und deren Ursprungsbäume sind riesige Bäume, die bis zu 20 bis 30 Meter groß werden im Extremfall. Im subtropischen Regenwald Südwestchinas stehen. Der älteste Teebaum, so wird kolportiert, ist 3200 Jahre alt. Ja, also wirklich ein stattlicher Baum mit einer enormen Höhe, mit einem enormen Umfang und einem riesigen Stamm. Diese Assamica-Variante, wie gesagt, der Standort Südwestchina, subtropischer Regenwald. Wir stellen uns vor, subtropischer Regenwald, was wir da haben. Wir haben subtropischen Regenwaldboden, feuchten Regenwaldboden, wir haben subtropische Hölzer, subtropische Nüsse, etc. etc. Wir haben so das ganz eigene spezifische Repertoire vom Terroir her und von der Vegetation her, was natürlich einen Einfluss auf eine Pflanze wie die Teepflanze, die ein Tiefwurzler ist, die also in einem intensiven Nährstoffaustausch mit der Umgebung steht, hat. Deswegen hat Pua dann seinen ganz eigenen Charakter. Und ist auch, in seiner Ursprünglichkeit erhalten geblieben, die Assamica-Variante, die großblättrige Variante, die hauptsächlich der Pua selber, den gibt es nur in Yunnan, das ist eine Bezeichnung, abgeleitet von einem Ort, wo früher mal Pua gehandelt wurde. Ja, Pua ist aber eine Sorte von schwarzem Tee. Und Pua kommt ausschließlich aus Yunnan. Die besten Varianten aus Yunnan, Shichuan Banna, das ist dort, wo der Linzhang aus Yunnan rausfließt, also umrandet quasi von Laos, Vietnam und so weiter. Da kommen diese Puas her. Schwarze Tees gibt es dann aber auch noch weiter verbreitet in Sichuan und bei anderen Provinzen. Ja, und auch in Nachbarländern. Und diese Pflanze ist, wie gesagt, ursprünglich und der ursprünglichen Pflanze genetisch ganz, ganz nah, wenn nicht sogar fast identisch. Während die Sinensis-Variante, von der gibt es heute über Kultureinflüsse, also über Kultivierung sozusagen und über Selektion, weit über 1000 Varianten, Kultivare genannt. Ja? Die also mit der Ursprungspflanze oder von der Ursprungspflanze im Prinzip etwas weiter weggehen und die dann dann auch teilweise versucht man eben durch diese Kultivierung Einfluss auf die Pflanze zu nehmen, weil man bestimmte geschmackliche Eigenschaften gesehen hat. So hat man dann selektiert bestimmte Pflanzen rausgenommen und daraus wieder neue Züchtungen gemacht etc. etc. Ein gutes Beispiel ist der Weißspitzen-Oolong oder Champagner-Oolong genannt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Namen schon mal gehört haben. Dongfang Meiren im Chinesischen, der ursprünglich aus Fujian kommt, aber heute auch hier in Europa meistens aus Taiwan bekannt ist, liegt daran, dass der aus Fujian einfach unbezahlbar ist. Der ist so teuer, kann man sich nicht leisten. Ja. Und das Besondere an diesem Tee ist, dass der Teestrauch bei bestimmten Wetterphänomenen, bei bestimmten Feuchtigkeit, bei bestimmten Temperatur, die Teeblätter von Zikaden, von der grünen Teeblattzikade angefressen werden. Und als Abwehrreaktion produziert das Teeblatt eine weißliche Substanz, die auf dem Teeblatt dann abgelagert wird. Damit werden Fressfeinde der Zikaden angezogen. Ja, und dadurch entsteht zweierlei. Einmal die Zellblattstruktur wird am Teestrauch bereits durch den Biss zerstört. Es kommt zur Oxidation bereits am Baum und durch diese weißliche Substanz, Abwehrsubstanz, entwickelt sich so ein ganz eigenes, süßlich, honigartiges Aroma. Ja? Und heute geht man zum Beispiel hin, früher hat man diese Teeblätter weggeschmissen. Heute sind die so extrem wertvoll. Ja? Und heute geht man hin und sucht die Sträucher aus, die am ehesten dazu neigen, von Teeblattzikaden ausgesucht zu werden. Ja, also ganz, ganz interessant, dieser Aspekt Kultivierung.
Und bei den Pua-Gesprächen, geht es dann um Tee bei Ihnen oder geht es dann um philosophische Themen? Wie kam das zustande, dass bei Ihnen diese Eventreihe Pua-Gespräche entstanden ist?
Also es geht darum, einfach den Pua näher zu bringen. Man muss dazu sagen, Pua ist ein wirklich sehr komplexes Gebiet mit so vielen unterschiedlichen geschmacklichen Nuancen, weil wir haben ja hier eine zweite Ebene. Wir haben ja neben dem Tee und seine Herkunft, Terroir, was alles einen Einfluss auf den Charakter, Geschmack und Aroma des Tees hat, haben wir dann im Prinzip noch die unterschiedlichen Jahre. Weil ich sagte ja eingangs, es ist ein postoxidierter Tee. Das heißt, er wird produziert in eine bestimmte, dann hinterher zu vermarktende Form gebracht, meistens in Form von gepressten Teekuchen, Ziegeln oder was auch immer, in Ausnahmefällen auch als Loseblatt-Tee. Dann haben wir die verschiedenen Teeberge, wo die herkommen, die alle ein ganz, ganz eigenes Aroma, eigenen Geschmack, eigene Anzahl von Polyphenolen, also Bitterkeit beim Tee auch hervorrufen. Und dann haben wir ganz wichtig den Aspekt der Postoxidation, der Transformation. Das heißt, nach der Produktion erst beginnt der Tee zu oxidieren. Und jetzt gilt sozusagen, umso älter der Tee, umso besser, umso wertvoller für manche Leute. Manche Leute mögen natürlich auch Pua, wenn er frisch ist. Und hier verändert der sich kontinuierlich. Und das ist also eine komplett neue Thematik. Und hier geht es jetzt nicht um Philosophie, nur am Rande vielleicht eingebettet dann in die gesamthafte Teekultur. Hier geht es aber vor allen Dingen darum, gemeinsam diesen Tee kennenzulernen und in gemeinsamen Gesprächen genau das zu erfahren und das Besondere daran zu erfahren. Weil es gibt Pua-Sorten, da ist die erste Reaktion, wenn ich den Leuten nicht erkläre, um was es sich da handelt. Oh, das schmeckt ja so muffig nach Kohlenkeller oder Kartoffelkeller oder Omas Dachboden oder was auch immer. Man kriegt unglaubliche Kommentare. Aber wenn das eingebettet wird in vernünftige Erläuterungen, ja, das, was ich vorhin sagte, subtropischer Regenwald mit feuchten Regenwaldboden, mit tropischen Hölzern, feuchten Hölzern, mit tropischen Nüssen und so weiter, dann entsteht auch immer ein ganz anderes Verhältnis dafür. Und darum geht es im Prinzip, gemeinsam diese Erfahrung zu machen, aber auch gemeinsam im Prinzip ein Stück weit so eine Terminologie für sich selber auch zu entwickeln, um das genau zu bezeichnen. Weil das ist relativ schwierig, weil wenn wir es mit so subtropischen Aromen und Geschmäckern zu tun haben, das kennen wir von unserer Sozialisation her nicht. Deswegen fällt es uns auch schwer, das zu bezeichnen. Und wenn man das in der Gruppe macht, dann ist das ganz interessant, weil man auch einmal eine ganz neue Achtsamkeit gegenüber gewissen Dingen hat und viel mehr sensibel ist für bestimmte Aspekte. Und genau darum geht es bei den Gesprächen. Und als letztes natürlich, es gibt nicht so viel oder noch nicht so viele Pua-Interessierte, sodass sie hier eine Plattform haben, wo sie zusammenkommen können, um darüber einfach zu reden. Und darum geht es.